In dieser Episode habe ich ein echtes Highlight für dich. Ein systemisches oder vielleicht sogar besser systemtheoretisches Interview mit Professor Dr. Stefan Kühl. Professor Kühl wurde 1966 in Hamburg geboren, ist deutscher Soziologe und lehrt an der Universität Bielefeld, so weiß es Wikipedia. Auch die Forschungsschwerpunkte von Stefan kann man dort etwas nachlesen, beispielsweise dezentralisierte Organisationsformen, Regelabweichungen in Organisationen, Risikokapitalfinanzierung, Coaching und Supervision, Freundesgruppen und Bewegungen, Organisationsforschung, Wirtschafts-, Arbeits- und Industrieforschung, Wissenschafts- und Technikforschung, um nur einige Aspekte vorzulesen. Noch beeindruckender finde ich allerdings die Liste der Publikationen. Auch da möchte ich dir mal einige Titel vorlesen. Der ganz formale Wahnsinn. 111 Einsichten in die Welt der Organisation. Oder Organisationen, eine sehr kurze Einführung. Oder Schattenorganisation, agiles Management und ungewollte Bürokratisierung. Oder Sisyphusse Management, die vergebliche Suche nach der optimalen Organisationskultur. Oder Organisationskulturen beeinflussen, eine sehr kurze Einführung. Oder brauchbare Illegalität vom Nutzen des Regelbruchs in Organisationen. Mit diesem Thema werden wir uns in diesem Interview auch beschäftigen. Oder Strategien entwickeln, eine kurze, organisationstheoretisch informierte Handreichung. Oder wenn die Affen den Zoo regieren, die Tücken der flachen Hierarchien. Damit werden wir uns in dieser Episode beschäftigen. Oder laterales Führen, eine kurze, organisationstheoretisch informierte Handreichung und zahlreiches weitere mehr. Du merkst schon anhand der Liste der Publikationen, Stefan hat Spannendes zu berichten. Es ist ein wirklich extrem spannendes, mehrwertstiftendes, lehrreiches Interview. Und ich muss zugeben, auch mich als Interviewgastgeber hat es gefordert. Denn natürlich hat Stefan sehr anspruchsvolle Antworten auf meine Fragen gegeben und während er sprach, musste ich mir schon wieder die nächste anschlussfähige Frage überlegen. Beurteile du, inwieweit es mir gelungen ist. Bevor wir aber in den Inhalt des Podcasts einsteigen, noch einige Gedanken, die in dieser Episode beleuchtet werden. Viel Spaß dabei.
In dem Moment, wo ich eine Hierarchieinstanz rausnehme, die entscheiden kann, muss ich im Konfliktfall eben eine Hierarchiestufe höher gehen. Und das bedeutet dann eben, dass letztlich Abbau von Hierarchie auch Zentralisierung von Entscheidung bedeutet. Wir setzen sich die Personen durch, die am meisten Zeit haben, weil die Sitzungen bis ganz zum Ende aussitzen können. Oder diejenigen, die die höchsten Frustrationstoleranzen in Bezug auf unergiebige Sitzungen hast. Dass man sich halt mit jeder Strukturentscheidung bestimmte ungewollte Nebenfolgen einhandelt. Merkt man schon häufig so eine Tendenz zu sagen, das ist besser als das andere. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt mit ungewollten Nebenfolgen, wie man sich mit jeder Strukturentscheidung einer Organisation einhandelt, dann gibt es dafür keine plausiblen Gründe, sondern man würde sagen, das ist eigentlich ein professioneller Fehler. In dem Moment, wo man dann als Systemikerin oder als Systemiker Sympathien für Soziokratie oder für irgendwelche Lalou-Modelle oder für selbstorganisierte Teams hat, verliert man genau diese Flexibilität im Denken.
Ich denke, das ist extrem vielversprechend. Ich freue mich selber sehr auf dieses Interview. Ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist und reinhörst. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Heute zum systemischen Interview mit Professor Dr. Stefan Kühl. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, dann herzlich willkommen, Professor Dr. Stefan Kühl. Hallo Stefan, schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute gemeinsam systemische Themen beleuchten. Und ich habe eine ganze Liste mir aufgeschrieben, was ich gerne mit dir beleuchten möchte. Mal sehen, was uns so an Themen so unterkommt, wo wir uns so lang treiben lassen. Und ein Buchtitel hat mir sehr gut gefallen von den Büchern, die du veröffentlicht hast, nämlich Wenn die Affen den Zoo regieren. Das scheint mir sehr spannend zu klingen, weil gerade in Zeiten abnehmender Hierarchien gibt es vielleicht auch Risiken mit flachen Hierarchien einhergehend. Und ich glaube, das könnte ein spannendes Thema sein. Was ist denn deine Perspektive darauf?
Naja, man muss sagen oder ich muss gestehen, das ist ja ein ganz altes Buch. Das habe ich vor über 30 Jahren geschrieben. Das war eine der ersten Wellen, wo man versucht hat, in Unternehmen, Verwaltung, Hierarchien abzubauen. Damals unter dem Label von Lean Management und Business Process Reengineering. Das war so ein ganz starker Anti-Hierarchie-Impuls, der damals im Management-Diskurs gewesen ist. Und ich habe mich damals schon aus einer organisationssoziologischen Perspektive gefragt, naja, klingt erstmal ja plausibel, aber was handelt man sich ein, wenn man Hierarchien abbaut? Und dadurch, dass diese Diskussion so alle 10, 15 Jahre wieder hochkommt, kommt auch das Interesse an diesem Buch über flache Hierarchien eben alle 10, 15 Jahre wieder hoch. Und dann passe ich ein klein bisschen die Begrifflichkeiten an, die denn gerade en vogue sind, bringe eine neue Auflage. Aber eigentlich sind die organisationssoziologischen Einsichten zu Folgen von Hierarchieabbau ja, seit doch einiger Zeit schon bekannt und werden in dem Buch eben dargestellt.
Na, gerade aktuell liest man ja viel von Bayer zum Beispiel. Ich glaube, dass es tatsächlich gerade wieder ein Trend ist, Hierarchien herauszunehmen aus Organisationen mit der Idee, natürlich was zu optimieren. Und ich denke immer, mit jeder Aktion im Management habe ich ja auch dann sozusagen andere Nebeneffekte, Nebenwirkungen, die man sich mit einhandelt. Und ich glaube, das ist ja schon ein Thema, was man im Auge behalten muss. Also wenn ich das eine tue, bekomme ich auch was anderes. Und so mit meinem systemischen Verständnis würde ich sagen, ja gut, wenn ich die formalen Hierarchien rausnehme, dann bekomme ich halt andere Hierarchien rein, weil niemand kann ja in einer wirklich ganz flachen Organisation sinnvoll kommunizieren. Also meine Vermutung ist, dann entstehen andere Hierarchien. Bottom-up-Hierarchien würde ich jetzt mal so salopp bezeichnen. Was wären da so deine Perspektiven drauf?
Ja, das muss man sicherlich differenzieren. Also wenn Bayer jetzt über den Abbau von Hierarchiestufen spricht, dann ist es ja nicht eine Abschaffung von Hierarchien, sondern dann ist es bei Bayer vermutlich von jetzt 10 Hierarchiestufen werden 2 rausgenommen, auch unter dem Gesichtspunkt, dass man versucht, bestimmte Mittelmanagementpositionen einzusparen. Aber damit bleibt ja letztlich das Prinzip der Hierarchie erhalten. Und meine These zu diesem Herausnehmen einzelner Hierarchiestufen ist, dass das in der Regel nicht unbedingt dadurch denn kompensiert wird, dass stärkere Selbstorganisationstendenzen in den dezentralen Strukturen entstehen. Das kann ein Effekt sein. Aber wir haben sicherlich parallel auch immer Zentralisierungseffekte. Das ist erstmal eine überraschende Einsicht zu sagen, dass ein Abbau von Hierarchiestufen zu Zentralisierung führt. Aber es ist ein relativ simpler Gedanke. Also in dem Moment, wo ich eine Hierarchieinstanz rausnehme, die entscheiden kann, muss ich im Konfliktfall eben eine Hierarchiestufe höher gehen. Und das bedeutet dann eben, dass letztlich Abbau von Hierarchie auch Zentralisierung von Entscheidung bedeutet. Wir haben das vor 15 Jahren mal in einer Organisation untersucht, die hat immer so Führungsstrukturen auf Teamebene aufgebaut. Also unten selbststeuernde Teams, dann hatten sie darüber Führungsteams und darüber dann auch noch ein Führungsteam. Und die Führungsteams oder die selbststeuernden Teams mussten sich immer einigen. Und wenn sie sich nicht einigen konnten, dann musstest du immer eine Stufe weiter hochgehen. Und der Effekt ist letztlich eine Zentralisierung der Entscheidungsfindung in Organisationen gewesen. Das ist erstmal kontraintuitiv, weil man Hierarchieabbau, Dezentralität zusammendenkt. Aber wenn man sich jetzt so die klassischen Elemente von Hierarchieabbau in Großunternehmen sich anschaut, dann ist das in der Regel mit einer Zentralisierung verbunden. Ganz anders ist es in dem Moment, wo wir es mit einem kompletten Verzicht auf Hierarchie zu tun haben, also politische Basisorganisationen, bestimmte Parteien, bestimmte religiöse, kleinere Kreise, selbstverwaltete Betriebe. Da gibt es eben dann überhaupt gar keine Hierarchie, da wird das Prinzip der Hierarchie prinzipiell abgelehnt. Und da hast du sicherlich recht, dass es dann eben andere Formen vielleicht nicht von Hierarchie gibt, aber andere Formen von Machtausübung gibt, die dann eben häufig sich in der Informalität abstützen. Also man ist dann nicht der formal gewählte oder formal bestimmte Vorgesetzte, sondern man ist dann der charismatische Führer oder die charismatische Führerin, die dann so eine Gruppe stark beeinflussen kann. Also das muss man deutlich unterscheiden, eben Abbau einzelner Hierarchiestufen von Komplettverzicht auf das Hierarchieprinzip in Organisationen.
Ja, finde ich eine sehr spannende Unterscheidung. Das ist ja was uns Systemikern eigentlich immer gut gefällt, die Unterschiede zu sehen, um dann auch ja in den jeweiligen Unterschieden wiederum Beobachtungen machen zu können. Ich habe tatsächlich beides schon erlebt, weil du es jetzt gerade so ein bisschen angesprochen hast, habe ich gerade an meine Zeit in einem Verein gedacht. Da war ich tatsächlich, theoretisch gab es eine Hierarchie, praktisch hat man die aber nicht gelebt. Also es gibt ja Titel und auch formale Aspekte, die zu berücksichtigen wären. Aber in unserem ganzen Führungsgremium haben wir alle kreuz und quer kommuniziert. Und dann haben sich natürlich Strukturen herausgebildet, die auch Kommunikationsprozesse ermöglicht oder erleichtert haben, die dann halt nicht den formalen Wegen entsprachen, aber halt andere Wege gewesen sind. Und ich finde immer, dessen muss man sich bewusst sein. Ich meine, es gibt ja diesen berühmten Begriff der entschiedenen und nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen. Und wenn ich nicht mehr entscheide, wer zu fragen ist, dann wird es halt kulturell entschieden, wer gefragt wird. So hätte ich es mal gesagt. Mit allen Chancen und Risiken.
Genau, also würde ich dir erstmal zustimmen. Es gibt eine sehr charmante Untersuchung von einer US-amerikanischen Soziologin, Jo Freeman, die nannte das die Tyrannie der Strukturlosigkeit. Die hat damals so Frauenbasisorganisationen untersucht und hat eben festgestellt, in dem Moment, wo ich eine Strukturlosigkeit einführe, also das, was du jetzt nicht entschiedene Entscheidungsprämissen nennst, also der Verzicht darauf, bestimmte formalstrukturelle Elemente einzuführen, klare formale Hierarchien einzuführen, setzen sich die Personen durch, die am meisten Zeit haben, weil die Sitzungen bis ganz zum Ende aussitzen können. Oder diejenigen, die die höchsten Frustrationstoleranzen in Bezug auf unergiebige Sitzungen hast. Und das finde ich erstmal eine sehr plausible Beschreibung. Also wenn man sich so Prozesse in Parteien oder politischen Basisorganisationen oder in Vereinen anschaut, dann sind das häufig diejenigen mit viel Zeit und viel Frustrationstoleranz, die sich nachher am Ende durchsetzen können.
Das ist eine sehr starke Hypothese. Also muss man auf jeden Fall mal drauf rumkauen. Ich glaube ja, unsere ehemalige Kanzlerin war da sehr begabt. Nicht im Sinne von viel Zeit haben, aber von lange aushalten. Also ich hab mal irgendwo gelesen, dass sie halt bis früh um vier aushalten kann. Und wenn alle anderen endlich ins Bett wollen, dann hat man halt entschieden, was sie wollte.
Ja, und das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Also im Kanzleramt hat sie das nicht als Führungsstruktur wirken lassen, weil da hat sie entsprechend klare hierarchische Ansagen machen können. Aber in dem Moment, wo wir es mit bestimmten Entscheidungsprozessen von Staatschefs zu tun haben, da gibt es ja keine hierarchischen Entscheidungsmöglichkeiten und häufig auch nicht die Möglichkeit abzustimmen, sondern man sucht irgendwie einen Konsens. Und da ist gutes Sitzfleisch sicherlich ein Vorteil, wenn man bestimmte Sachen durchsetzen möchte.
Jetzt weiß ich einmal mehr, Stefan, warum ich kein Politiker werden will und auch nicht kann, weil meine Frustrationstoleranz für unergiebige Meetings ist auf jeden Fall sehr klein.
Okay, ja, dann sollte man von der Politik vermutlich die Hände lassen, ja.
Aber du hast noch eine andere sehr spannende Paradoxie aufgeworfen, nämlich die Zentralisierung durch das Rausnehmen, weil ich dann weiter oben entscheiden muss, was natürlich auch damit einhergeht, dass die darüberliegenden Führungsstrukturen, die ja eigentlich irgend sich was davon versprechen, sich tendenziell auch mehr Arbeit reinholen. Also die Entscheidungen müssen ja dann von denen getroffen werden, die noch da sind. Aber ist nicht eigentlich die Idee dezentraler Strukturen, dass die Entscheidungen dezentral getroffen werden? Also wenn man jetzt zum Beispiel wirklich Entscheidungsprozesse in die Teams delegiert und sagt, diese Entscheidung wird nicht mehr entschieden von irgendeiner Hierarchie, sondern die entscheidet ihr, könnte ich dann dieses Problem der formal herausgenommenen Hierarchie nicht ein bisschen entschärfen?
Ja, das ist ja die Hoffnung, zu sagen, in dem Moment, wo man die Hierarchie ganz, ganz weit wegnimmt, dass dann die Personen selbst zu irgendeiner Form von Entscheidung kommen müssen. Und in vielen Prozessen funktioniert das auch. Aber was macht man in dem Moment, wo man sich nicht einigen kann? Dann braucht man ja letztlich in irgendeiner Form eine Instanz, wo man den Konflikt eskalieren lassen kann. Und wenn das dann nicht mehr eine unmittelbare Vorarbeiterebene ist, sondern dann irgendwo ein Führungsteam weiter drüben, ja, dann schlägt es halt da auf. Und wenn es sich dann nicht einigen kann, schlägt es weiter oben auf. Das heißt, man muss immer, wenn man über diese selbstorganisierten Teams, was ja nichts anderes heißt als Teams ohne Vorgesetzten innerhalb der Teamstruktur spricht, dann muss man nicht über die Schönwettersituation reden, sondern man muss über die Situation reden, wo sie sich eben nicht einigen können und schauen, wie sie dann die entsprechenden Prozesse gelöst bekommen. Und dann hat man entweder die Variante, dass die dann verzweifelt auf der Suche nach einer Entscheidung von Vorgesetzten sind, die aber nicht greifbar sind, weil sie eben zu weit weg sind. Das führt zu Frustration. Oder es werden Entscheidungen ganz oben getroffen, die aber eben so weit weg vom operativen Problem sind, dass diese Entscheidungen auch nicht besonders klug sind. Oder die selbstorganisierten Teams zergehen sich eben in internen Konflikten und Auseinandersetzungen, die nicht reguliert werden können, weil es keine Vorgesetztenfunktion gibt, die sagt, so jetzt reicht's, wir machen das so und so.
Und dann könnte es passieren, dass man dann partiell zurücksteuert und halt doch wieder irgendwelche Formalien einführt, um solche Situationen dann doch wieder formaler zu lösen. Und so erleben wir immer so Wellen, kann das sein? Du hast ja vorhin gesprochen, das war schon vor 20, 30 Jahren eine Welle. Ich komme aus dem Bereich der Unternehmensberatung, da hast du auch viele solche Wellen. Mal geht es halt um Zentralisierung, mal geht es um Dezentralisierung. Immer ist es das jeweils Beste. Aber ich, nach vielen Jahren muss ich einfach sagen, ja, es gibt halt nicht das Beste. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, jetzt gerade in unserem kleinen Dialog. es gibt halt nicht das Beste. Es gibt immer auch Nachteile und es macht Sinn, die Vor- und Nachteile abzuwägen. So wäre jedenfalls mein Bild darauf.
Jedenfalls wäre das eine Erklärung dafür, weswegen Organisationen sich in permanenten Reformen bewegen, die ich plausibler finde, als jetzt zu sagen, die Umwelt verändert sich und man muss sich permanent anpassen, was sicherlich auch eine Rolle spielt, aber was irgendwie auch eine wenig originelle Beschreibung ist. Sondern meine Beschreibung für diese Reformbewegung besteht darin, dass man sich halt mit jeder Strukturentscheidung bestimmte ungewollte Nebenfolgen einhandelt. Und die sieht man zuerst nicht, weil sie noch nicht virulent sind, noch nicht deutlich werden. Und je länger sich eine Struktur etabliert, desto auffälliger werden die Nachteile. Und der Druck entsteht dann, eine andere Form von Organisationsstruktur sich zu geben. Und dann wechselt man wieder. Also wenn man jetzt sich anschaut, man hat eine Matrixstruktur, die ja immer darunter leidet, dass letztlich man sich in zwei Dimensionen miteinander einigen muss und die Vorgesetzten, die dann in diesen beiden Dimensionen sind, dann doch irgendwie vergleichsweise weg sind. Das führt dann zu Frustration in der Organisation und dann sagt man, okay, das Regionalprinzip ist jetzt wieder das Wichtigste und kann letztlich in Führung gehen. Und dann verschwinden zum Beispiel bestimmte funktionale Orientierungen aus dem Fokus der Organisation raus. Dann gehen bestimmte Fachexpertisen oder die Möglichkeiten, sich auszutauschen, über bestimmte Regionalperspektiven hinweg verloren. Es gibt Doppelarbeit, dann wird gesagt, jetzt brauchen wir wieder eine Reorganisation, dann geht man wieder zu einer anderen Form der Matrix zurück. Das ist gar keine Pathologie, sondern das ist aus meiner Sicht eben Effekt davon, dass es diese optimale Organisationsstruktur nicht gibt und man immer nach einer gewissen Zeit die Nachteile der eigenen Struktur feststellt.
Ja, also ich möchte das komplett unterstreichen. Das entspricht auch 100% meiner Erfahrung meines Berufslebens, dass dieses Bewegen sozusagen, dieses Beobachten des Verhaltens der Organisation und das Nachsteuern gehört halt permanent dazu. Man hat dann auch nie das Optimum erreicht, sondern man ist immer am Arbeiten sozusagen. Oder ich glaube, hat es nicht Reinhard Sprenger gesagt, Balance ist eine Illusion, Balancieren eine Notwendigkeit. Das trifft es ja irgendwie dann ganz gut an der Stelle.
Ja, oder man könnte sagen, das Hin- und Her-Tippeln zwischen dem linken und rechten Bein.
Also ja, genau.
Eigentlich immer das Wechseln. Das ist jetzt auch nicht die Aufforderung zu sagen, ist ja letztlich egal, wie man es macht. Also ganz und gar nicht. Ich glaube, dass halt man im Detail in den einzelnen Organisationen sehr viel Fantasie und sehr viel Kreativität draufsetzen muss, sich zu überlegen, naja, welche Form von Zielorientierung brauche ich? Welche Form der Kommunikationswege brauche ich? Was für eine Personalstruktur brauche ich? Nicht in der Hoffnung, dass man da das Optimum finden kann, sondern eher so in dieser Variante zu haben, naja, was für Probleme will ich mir einhandeln durch meine Organisationsstruktur? Was sind produktive Konflikte, die dadurch produziert werden? Oder welche Konflikte lassen sich denn gut bearbeiten? Also so unter so einem Gesichtspunkt halt schon jetzt nicht in eine Perspektive von alles ist möglich und am Ende ist es doch egal, sondern eher eine Aufforderung, sich sehr genau im Detail darüber Gedanken zu machen, wie man die Struktur einer Organisation baut.
Ja, also ich wollte damit auch nicht sagen, dass es beliebig ist, dass man machen kann, was man will. Es muss halt auch zur Umwelt passen, es muss zur internen Situation passen, aber es ist irgendwie immer in einer gewissen Bewegung. Ja, das Bild hätte ich durchaus auch. Und es gibt ja in meiner Welt so, diese Menschen nennen sich selber gern Evangelisten und da bin ich immer schon sehr aufgeschreckt, wenn ich sowas höre, weil dahinter steckt so die Idee, okay, mache es so, dann ist es richtig, also folge diesem Evangelium. Und ich finde eigentlich das Schöne an der systemischen Denkweise, dass es eigentlich dieses Evangelium da so gar nicht gibt, sondern dass man sagen kann, ja, guck halt, was gut zu dir und deiner Umwelt passt. Frage im Prinzip dein soziales System auch, was am besten hier funktioniert und mache das, was funktioniert.
Ja, hat natürlich entsprechende Konsequenzen fürs Change Management und ich bin mir da nicht sicher, ob bei allen Systemikerinnen und Systemikern das in der gleichen Konsequenz gedacht wird, weil man erkennt natürlich schon häufig, gerade in den Höhepunkten von Moden, starke Sympathien für bestimmte Organisationsmodelle. Also egal, ob das jetzt Soziokratie oder Hierarchieabbau oder Selbststeuerung oder Selbstorganisation ist, egal wie die jetzt belabelt werden, merkt man schon häufig so eine Tendenz zu sagen, das ist besser als das andere. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt mit ungewollten Nebenfolgen, wie man sich mit jeder Strukturentscheidung einer Organisation einhandelt, dann gibt es dafür keine plausiblen Gründe, sondern man würde sagen, das ist eigentlich ein professioneller Fehler, bestimmte Strukturelemente für besser zu halten als für andere, Insourcing besser zu finden als Outsourcing, Hierarchieabbau besser zu finden als Hierarchie aufbaut, Zentralisierung besser zu finden oder schlechter zu finden als Dezentralisierung. Ich glaube, man braucht das gesamte Spektrum der Möglichkeit, Erwartungsbildung in Organisationen beeinflussen zu können, um letztlich eben hohe Spielräume zu haben als Organisation. Und in dem Moment, wo man dann als Systemikerin oder als Systemiker Sympathien für Soziokratie oder für irgendwelche Laloo-Modelle oder für selbstorganisierte Teams hat, verliert man genau diese Flexibilität im Denken.
Ja, ich finde das großartig, Stefan, dass du das sagst. Wir haben damals im systemischen Kontext auch gerade Laloo, weil du es gerade ansprichst, diskutiert. Und ich habe gesagt, ja Leute, das mag schon gut sein für die eine oder andere Organisation, aber das ist doch jetzt nicht der heilige Gral der Organisationsentwicklung. Und es gab da viel Streit. Und es ist genauso, wie du sagst, das habe ich auch beobachtet, dass es in der systemischen Welt Moden gibt, die sehr gut anschlussfähig sind. Ich würde mal sagen, je dezentraler und agiler umso mehr, warum auch immer, und man dann Schwierigkeiten hat, sozusagen noch den Blick offen zu halten, für zum Beispiel die Chancen von Hierarchien oder auch von sehr starren militärischen Organisationen, die halt in speziellen Kontexten hilfreich sein können.
Ja. Ich bin nicht darum. Sehe ich ganz genauso. Und natürlich gibt es bestimmte Begrenzungen. Also in dem Moment, wo ich nicht in der Lage bin, meine Organisationsmitglieder zu bezahlen, spricht vergleichsweise wenig dafür, dass ich in der Lage bin, klare Hierarchien und deutliche Zielformulierungen durchzusetzen. Also Vereinsstrukturen sind aufgrund der Tatsache, dass da Mitglieder für ihre Mitgliedschaft bezahlen und nicht bezahlt werden, nur sehr begrenzt empfänglich für hierarchische Anweisungen. Jede Person, die in meiner Partei tätig gewesen ist, kann das gut nachvollziehen. Und dementsprechend kann man das natürlich sicherlich relativieren oder in Bezug setzen zu bestimmten Organisationstypen. Aber dann Ideen zu haben, die dann zum Beispiel aus dem Vereinswesen kommen oder aus politischen oder religiösen Bewegungen kommen und die dann auf Unternehmen übertragen zu wollen, ja, da würde ich eben, ähnlich wie du es gesagt hast, gewisse Zweifel an die Übertragbarkeit von Organisationsprinzipien anmelden.
Also ich finde, wenn wir auch über Moden sprechen, dann haben wir ja zurzeit, da kann ich gerade ein nächstes Buch von dir nochmal hernehmen, da gibt es ja einen reichhaltigen Fundus an Themen, die man da beim Durchblättern entdecken kann. Schattenorganisation oder das Thema des Agilen. Das ist ja, finde ich, jetzt auch ein sehr modernes Thema. Also Agilität ist jetzt sozusagen auch eines der heiß diskutierten Themen, würde ich mal sagen. Und du hast ja auch dazu ein Buch geschrieben, Schattenorganisation, agiles Management und ungewollte Bürokratisierung. Wie ist das zu verstehen? Die Antwort auf diese Frage und zahlreiche weitere spannende Themen werden wir im Teil 2 des Interviews mit Professor Dr. Stefan Kühl beleuchten. Welche Ideen Stefan mit uns teilen wird, kannst du im Folgenden schon kurz an ein paar Auszügen hören. Viel Spaß dabei!
Wir nennen das Hyperformalisierung. Und zwar deswegen, weil der Detaillierungsgrad gerade deutlich höher ist als in Organisationen, die mit klassischen Hierarchien arbeiten. Polizistin oder für einen Polizisten natürlich eine Entlastung, dass sie sehr genau durchprüfen muss, ob jetzt ein Schusswaffeneinsatz gerechtfertigt ist oder nicht. Häufig auch eine Frustration über zu viele Machtkonflikte und zu viel Willkür, weil das Problem ist, wenn man keine hierarchische Instanz hat, dann muss ja in irgendeiner Form anders eine Entscheidung zustande kommen. Dann setzt innerhalb eines solchen Teams Mobbing gegen Minderleister ein. Oder gegen Hyperleister, auch das gibt es. Aber jedenfalls die Leute, die durch ihre Leistung nach unten oder nach oben besonders auffallen, werden in der Regel Opfer von Mobbing. Das heißt also, die genialen, aber sozial inkompetenten Personen haben in solchen Organisationsstrukturen in der Regel keine Chance. Das hat er sich damit eingehandelt. Also er hat seine Genies verloren.
Ich denke, diese kleinen Auszüge sind schon sehr vielversprechend und machen neugierig auf das, was Stefan kommende Woche mit uns teilen wird. Ich freue mich, dass du diese Woche dabei warst. Ich hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin alles Gute. Bleib interessiert und neugierig. Unternehme was, dein Heiko.